Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, hier zur Glaubensinformation aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent bei der katholischen Citykirche Wuppertal. Und ich freue mich, wenn Sie sich live dazugeschaltet haben am 26. November im Jahr des Herrn 2025, so gegen 19 Uhr. Nach dem jüdischen Kalender ist es der 6. Kislev im Jahr 5786 seit Erschaffung der Welt. Sie können sich hier live dazuschalten unter www.kck42.de/webinar oder vielleicht schauen Sie auch live bei Facebook zu. Wenn Sie live im Webinar sind, können Sie über die Handhebefunktion, wenn Sie Fragen haben, sich da entsprechend melden. Bei Facebook schaue ich mir immer wieder die Kommentarspalten an, kann dann darauf reagieren. Und wenn ich das hier übersehen sollte, versuche ich es im Nachhinein zu tun. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch eine Aufzeichnung an, die wir später bei YouTube veröffentlichen, in unserem YouTube-Channel Cut Citykirche Video. Dort gibt es eine eigene Playlist zur Glaubensinformation, auf die Sie auch direkt kommen, wenn Sie diesen QR-Code über meiner Schulter einscannen. Oder Sie hören sich die Aufzeichnung als Audiomitschnitt an unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie auch den RSS-Feed, den Sie dann in einem Podcatcher Ihrer Wahl eingeben können. Dort können Sie dann die Glaubensinformation auch abonnieren und bekommen so immer direkt die aktuelle Folge in den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt. Wenn Sie dann nach der Glaubensinformation suchen, werden Sie die aber auch finden. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuhören oder zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Wie immer gilt, natürlich können Sie mir eine E-Mail schreiben, wenn Sie Fragen zur aktuellen Folge haben, Themenanregungen oder Fragen allgemeintheologischer Natur, dann schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Die kommt unmittelbar und direkt zu mir. Ich verspreche, jede ernst gemeinte E-Mail zu beantworten. Im Moment habe ich allerdings manchmal 5, 6 Wochen, die das dauern kann, weil doch eine ganze Anzahl von E-Mails reinkommt, was mich sehr freut. Aber das braucht seine Zeit, um das entsprechend zu beantworten. Grämen Sie sich also nicht, wenn Sie etwas warten müssen, wenn Sie den Eindruck haben, dass ich so gar nicht antworte, dann kann es natürlich sein, auch wenn ich da immer wieder mal nachschaue, dass Ihre E-Mail vielleicht im Spamfilter gelandet ist oder verloren gegangen ist. Dann scheuen Sie sich nicht, mir einfach die E-Mail noch einmal zu schicken. Heute lautet das Thema mit der Bibel durch das Jahr, die Leseordnung der römisch-katholischen Kirche. Und das haben wir natürlich nicht ohne Grund heute datiert, denn das aktuelle Kirchenjahr dauert von heute aus gesehen, wir haben den 26. November 2025, einen Mittwoch, noch 3,5 Tage, kann man ungefähr sagen. Am ersten Advent, beziehungsweise mit dem Vorabend zum ersten Advent, wenn die Sonne untergeht, beginnt das neue Kirchenjahr. Über das Kirchenjahr haben wir hier schon verschiedentlich gesprochen. Dazu werde ich gleich noch mal kurz die Grafik einblenden und ich werde Ihnen in die Shownotes den Link zu dem entsprechenden Video legen. Wir werden das Kirchenjahr also heute eher am Rande tangieren, weil die Leseordnung natürlich etwas mit dem Kirchenjahr zu tun hat. Aber das Kirchenjahr selber alleine werden wir jetzt nicht ausführlicher thematisieren. Aber mit dem Beginn des neuen Kirchenjahres beginnt auch ein neues Lesejahr. Denn wir Katholiken kennen drei Lesejahre für die Sonn- und Feiertage und zwei Lesejahre für die Werktage. Da werden wir uns gleich etwas näher mit befassen. Aber wo kommt das überhaupt mit diesen Lesejahren her? Was hat die Bibel damit zu tun? Wie sind die Lesejahre angeordnet? Das soll uns hier in der heutigen Glaubensinformation beschäftigen. Denn dass es solche Leseordnungen gibt, ist keine rein christliche Erfindung. Das finden wir schon im Judentum. Denn im Judentum gibt es das Ziel, beginnend mit dem Yom Kippur-Fest, die Tora über ein Jahr hinweg zu lesen, also die 5 Bücher Mose. Diese 5 Bücher Mose sind grob gesagt in 52 Abschnitte eingeteilt. Das ist nicht ganz genau, sondern an manchen Sonntagen, ja, an manchen Sonntag falsch, an manchen Samstagen, Schabbat ist ja das entsprechende Festdatum für die Juden, an manchen Schabbat Lesungen, die sogenannten Parashat, vorgetragen werden. Auch an bestimmten anderen Festen werden bestimmte andere Texte gelesen, etwa die Megillat Esther am Purimfest. Aber man hat es ganz grob gesagt so auf das Jahr aufgeteilt, dass innerhalb eines Jahres die Tora einmal komplett gelesen wird, und zwar der Reihe nach, Abschnitt für Abschnitt, beginnend mit Genesis 1 und enden mit dem letzten Vers im Buch Deuteronomium. Das ist die jüdische Leseordnung, die dann dort auch ergänzt wird durch entsprechende prophetische Schriften, die immer schon auch als Deutung der Tora verstanden werden. Das heißt, wir haben schon im Judentum eine entsprechende Leseordnung und das haben die Christen schon auch sehr früh adoptiert. Ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Tradition der Lesung der fünf Bücher Mose auch im frühen Christentum schon noch praktiziert wurde. Denn wir lesen ja in der Apostelgeschichte, dass man täglich im Tempel verharrte. Wir dürfen nie vergessen, dass die ersten Christen eben auch Juden waren und sicherlich erstmal an den jüdischen Traditionen so festgehalten haben. Ja, dieses Lesen der Parashat ist eher eine rabbinische Tradition, aber man kann davon ausgehen, dass auch das schon im Judentum vorher, bevor die Rabbiner ihr Werk begonnen haben, also vor dem Jahr 100, vor der Zerstörung des Tempels in Jerusalem entsprechend war. Denken Sie nur an die berühmte Szene in der Synagoge von Nazareth, wo man Jesus die Rolle des Propheten Jesaja reicht und er aus dieser Rolle vorliest und sagt, heute ist dieser Tag, da ist diese Lesung mit der Geist des Herrn ruht auf mir, heute hat sich das erfüllt. Also gab es schon immer solche Leseordnungen und auch im Christentum hat man offenkundig solche Leseordnungen gehabt. Wie gesagt, wenn wir im Neuen Testament davon hören, die Schrift sagt dieses oder jenes oder es steht in der Schrift geschrieben, dann ist damit die Texte gemeint, die wir als das Alte Testament kennen. Speziell wahrscheinlich sogar in der Ausfaltung der sogenannten Septuaginta. Denn wenn im Neuen Testament das Alte Testament zitiert wird, dann ist es in der Regel die griechische Übersetzung der Septuaginta. Wir wissen aber auch aus der Frühzeit der Kirche, dass man offenkundig schon christliche Schriften herumgereicht hat. Etwa die Paulusbriefe, die sogenannten sieben echten Paulusbriefe, der Römerbrief, der erste Korintherbrief, der zweite Korintherbrief, der Galaterbrief, der Philipperbrief, der Philemonbrief und der erste Thessalonicher Brief, sind schon sehr früh als Briefsammlung herumgereicht worden und in den Gemeinden vorgetragen worden. Ja, die Briefe selber an die Erstadressaten werden in der Versammlung der Gemeinde, der Ekklesia, also im Gottesdienst, vorgetragen worden sein. Auch das darf man nicht vergessen. Ekklesia, damit bezeichnen wir heute die Kirche als Ganzes, aber ursprünglich meinte das die konkrete Versammlung vor Ort. Das war kein starrer Begriff, der irgendwo etwas abstrakt eine Gruppe beschrieb, sondern es war ein fluider Begriff, der genau die herausgerufen, die Ekklesia, denn Ekklesia heißt die Herausgerufenen, betraf, die sich gerade in einer Versammlung zusammengefunden hatten. Dort wurden diese Paulusbriefe gelesen und wir wissen aus der Kanon-Tradition, dass auch das Vier-Evangelienwerk, Matthäus, Markus, Lukas und das Johannesevangelium schon sehr früh als gemeinsame Sammlung überliefert worden sind und auch da wahrscheinlich in Gottesdiensten ihren Platz gefunden haben. Also auch im frühen Christentum wird man schon eine rudimentäre Form der Leseordnung gehabt haben, die sich aber sicherlich eher an jüdischen Traditionen orientiert hat. Ja, auch das darf man nicht vergessen. Die Evangelien, die wir heute haben, sind ursprünglich ja mal an Erstadressaten verfasst worden und geschrieben worden, um denen die Ereignisse um Jesus von Nazareth, seine Taten und seine Worte zu überliefern. Keiner der vier Evangelisten hat wohl daran gedacht, dass wir 2000 Jahre später noch ihre Texte lesen werden. Die hatten ganz konkrete Erstadressaten im Blick und erst im Laufe der Zeit hat sich durch die Kanonbildung, auch da gibt es ein eigenes Video, hier aus unserer Glaubensinformationenreihe herausgeprägt, dass die dann entsprechend so überliefert und tradiert worden sind. Dass es also eine Form von Leseordnung gegeben hat, ist an sich nicht neu. Und auch in der Kirche hat sich spätestens im Mittelalter eine Leseordnung herausgebildet. Vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war der Wortgottesdienst in der Eucharistiefeier allerdings vom Rang nicht so, wie wir es heute haben. Heute sprechen wir ja sogar von zwei Altären, die wir in der Kirche haben, nämlich neben dem Altar des Brotes, den Ambo als Altar des Wortes. Auf dem Altar des Brotes sind Brot und Wein, die zu Leib und Blut Christi gewandelt werden, das Sakrament der Eucharistie. Und auf dem Altar des Wortes liegt das Wort Gottes, besser gesagt vom Altar des Wortes, dem Ambo, wird das Wort Gottes in die Welt hinein verkündet. Das ist nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil dieses Bewusstsein, das wir jetzt entsprechend haben, dass auch die Verkündigung des Wortes Gottes sakramental gedacht wird. Der verstorbene Papst Benedikt XVI. Hat das durchaus betont, dass Gott in seinem Wort zu uns spricht, dass er in seinem Wort gegenwärtig ist und deswegen die Verkündigung des Wortes Gottes eine eigene Sakramentalität hat. Das aber, muss man sagen, ist eine Frucht der Erkenntnis des Zweiten Vatikanischen Konzils. Vor dem Konzil, bis ins Mittelalter zurückreichend, gab es auch Leseordnungen, aber es gab keine eigenen Lektionare, sondern das war gewissermaßen, die Lesungen waren gewissermaßen Teil des Messbuches. Und sie beschränkten sich als so eine Art Vormesse auf eine Lesung aus dem Neuen Testament, insbesondere der Briefliteratur, plus Evangelium. Das Alte Testament fiel nahezu vollständig hinten rüber. Und das merkt man heute noch in der Wertung, gerade innerhalb der römisch-katholischen Kirche, wenn man viele gestandene Katholikinnen und Katholiken hört, die das Alte Testament eher so als etwas Zusätzliches verstehen, was so vorausgeht, das Eigentliche sei das Neue Testament. Da muss man sagen, Obacht, das kann man so nicht halten, denn das Wort Gottes besteht für uns Christen, für uns Katholiken geradezu, aus Altem und Neuem Testament. Man wird das Neue Testament sogar gar nicht richtig verstehen können, wenn man es ohne das Alte lesen würde. Wenn man das Alte Testament aus dem Neuen herausstreichen würde, und das hat man ja in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben, man erinnere nur an Markion in der frühen Kirche oder im 20. Jahrhundert Aleph von Harnack. Wenn man da entsprechende Stellen rausstreichen würde, oder sogar in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts gab es, Not Koslenska hieß der, glaube ich, ein evangelischer Theologe aus Berlin, der ähnlich argumentierte, das Alte sei gar nicht so ernst zu nehmen, dann bleibt vom Neuen Testament nicht viel übrig. Nein, wir haben ein Wort Gottes, das aus Altem und Neuem Testament besteht. Beides zusammen bildet das Wort Gottes und das hat das Zweite Vatikanische Konzil wunderbar erkannt, indem es nämlich diese Leseordnung komplett restituiert hat. Wie gesagt, bis zum Konzil hatten wir in den heiligen Messen eigentlich immer nur eine Lesung, wie gesagt, meistens aus der neutestamentlichen Briefliteratur, plus eine Lesung aus den Evangelien, also ein Evangelientext. Das war's. Das Ganze angeordnet auf einen Einjahresrhythmus. Ein Jahr, dann wiederholte sich das. Damit hat das Zweite Vatikanische Konzil aufgeräumt, nicht nur, weil es diese dogmatische Konstitution Dei Verbum geht, wo es ja um die Offenbarung des Wortes Gottes geht, auch dazu gibt es eine Glaubensinformation, die wir entsprechend verlinken können, sondern auch, weil es das Kirchenjahr neu geordnet hat, nicht unbedingt das Kirchenjahr selber, aber die gesamte Liturgie in der dogmatischen Konzilskonstitution Sacrosanctum Concilium, wo es um die Liturgie als solches geht. Da ist etwas Neues passiert. Und was da genau passiert ist, das schauen wir uns jetzt im Folgenden an. Ich möchte aber erst, bevor wir da hineinschauen, nochmal einen kleinen Blick auf das Kirchenjahr werfen. Denn das muss man als solches immer im Hinterkopf haben, wenn es um die Leseordnung geht. Ich habe mir hier gerade ein Screenshot angefertigt, den muss ich mir mal selber eben aufrufen, dann kann ich Ihnen den auch einblenden. Einen kleinen Moment. Da haben wir ihn. Jetzt blende ich Ihnen den Screenshot ein. Das ist das Kirchenjahr, wie wir es heute kennen, mit den drei Festkreisen, dem Osterfestkreis als zentralem Festkreis um das Osterfest herum, dem wichtigsten Fest des Kirchenjahres, über drei Tage von Gründonnerstag über Karfreitag hin zur Osternacht. Das ist der Festkreis, den wir hier oben sehen. Guck mal, hier ist eine neue Funktion, die ich so noch nicht kenne. Ich versuche mal. Da ist das Spotlight. Da kann man das sehen. Hier ist der Osterfestkreis. Hier oben kann man den sehen. Dann haben wir unten den Weihnachtsfestkreis. In den treten wir jetzt mit dem ersten Advent gewissermaßen ein. Der Weihnachtsfestkreis umfasst die Zeit vom ersten Advent bis zum Sonntag Taufe des Herrn. Das ist der Sonntag nach dem 6. Januar. Und alle anderen Sonntage im Jahr werden als Zeit im Jahreskreis bezeichnet. Das ist einmal die Zeit zwischen dem Weihnachtsfestkreis und Ostern und vom Osterfestkreis ausgehend wieder bis zum Christkönigsfest. Das ist das Fest, was wir von heute aus gesehen den letzten Sonntag gefeiert haben. Der Osterfestkreis geht von Aschermittwoch bis zum Pfingstfest. So haben wir also drei große Festkreise, die beiden großen geprägten Zeiten, den Weihnachtsfestkreis und den Osterfestkreis. Die Rest ist Zeit im Jahreskreis. Der Weihnachtsfestkreis gliedert sich auf in die vier Adventssorgentage, 1, 2, 3, 4 Advent, dann das Hochfest der Geburt des Herrn und dann die entsprechende Zeit bis Erscheinung des Herrn, beziehungsweise bis zum Sonntag darauf, bis Taufe des Herrn. Der Osterfestkreis gliedert sich auf in den Aschermittwoch, dann folgen die 6 sogenannten Fastensonntage, das Hochfest von Ostern, dann folgen Ostersonntage, unterbrochen von Christi Himmelfahrt bis hin zum Pfingstfest. Und dazwischen liegen dann eben insgesamt 33 Sonntage im Jahreskreis. Streng genommen 34, aber das Fest Taufe des Herrn ist ein Schwellenfest, wird nicht als erster Sonntag im Jahreskreis bezeichnet, sondern der Sonntag nach Taufe des Herrn, weil Taufe des Herrn unter Umständen schon mal auf den Montag fallen kann, ist immer der sogenannte zweite Sonntag im Jahreskreis. Und die zählt man durch bis Aschermittwoch. Und dann könnte man ja meinen, dass man dann nach Pfingsten dann einfach weitermacht. Tut man aber nicht, weil die Rechnung so nie ganz glatt aufgeht. Das hängt auch mit den Wochen zusammen, weil wir natürlich nicht exakt genau 52 Wochen haben, sondern der Sonntag Christkönig, der letzte Sonntag im Kirchenjahr, ist immer der 34. Sonntag im Jahreskreis. Und die letzten 4, 5 Sonntage im Jahreskreis sind durch besonders endzeitliche Lesungen geprägt, die nie ausfallen dürfen. Deswegen zählt man vom Christkönigsfest nach vorne, bis man auf Pfingsten kommt, sodass in jedem Jahr 1, 2, 3 Sonntage theoretisch ausfallen. Das wird uns gleich noch an einer Stelle beschäftigen, weil die Neuordnung des Lesejahres eigentlich einen ganz spezifischen Zweck verfolgt. Jetzt müsste man natürlich genau immer mitrechnen, wo sind wir denn jetzt gerade? Das wäre sicherlich schön und auch herausfordernd und ganz wunderbar, wenn jeder das so machen würde. Das aber ist natürlich kaum zu leisten für den einzelnen Normalsterblichen, da jetzt immer genau mitzurechnen. Deswegen gibt es Hilfsmittel, die von den Bistümern herausgegeben werden. Das sind die sogenannten Direktorien. Da blende ich Ihnen jetzt mal die Variante aus dem Erzbistum Köln ein. Das Direktorium beginnt immer mit dem ersten Sonntag eines neuen Lesejahres, also mit dem ersten Advent. Und ich habe in der Vorbereitung des heutigen Vortrages gerade gestern geguckt, denn die Bistümer veröffentlichen seit geraumer Zeit die Direktorien als PDF-Dateien. Und ich habe extra in Vorbereitung des heutigen Abends geguckt, ob es das Direktorium für das Erzbistum Köln für das Jahr 2026, also das, was ab kommenden Sonntag gilt, schon veröffentlicht ist. War er nicht. Deswegen kann ich Ihnen jetzt leider nur das Direktorium des auslaufenden Kirchenjahres zeigen. Es ist das Direktorium von 2025. Das schadet jetzt heute nicht wirklich, weil es ja um die Sache geht. Das gab es früher eben auch in gedruckter Form. Ich kann Ihnen das mal kurz zeigen. Ich blende das noch aus. In gedruckter Form habe ich das hier bei mir am Schreibtisch. Sie können das also sehen. So sieht das Direktorium in gedruckter Form aus. Und was ich hier in gedruckter Form als Büchlein habe, was man dann mit so einer Ringheftung sehr praktisch aufblättern kann, gibt es eben auch als PDF-Datei. Die blende ich Ihnen ein. Sie sehen, das Cover ist dasselbe. So, und wenn man dieses Direktorium jetzt durchblättern würde, dann kommt hier am Anfang kommen so ein paar Hinweise und dann geht das hier los. Erster Adventssonntag, das ist der erste Adventssonntag 2024, weil es ja um das Direktorium von 2025 geht. Und dann sehen Sie schon, wie das aufgegliedert ist. Denn dieses Direktorium zeigt uns, was an dem Text, was an dem Sonntag dran ist. Da sind hier zum Beispiel die entsprechenden Lesungstexte mit dem Antwortpsalm verzeichnet. Hier vorne steht ein Buchstabe, in dem Fall V, der steht für die liturgische Farbe, der dran ist, denn der Adventssonntag ist ja theoretisch und praktisch eine Bußzeit, da ist die Farbe violett. Und dann stehen die entsprechenden Angaben da. Wenn wir mal weiterblättern, ich blätter mal jetzt mal schlicht und ergreifend durch, wir gehen mal vielleicht zum Christkönigssonntag, also ganz ans Ende, das ist der Sonntag, den wir beim letzten Mal hatten. Sie sehen, da ist eine ganze Menge. Das ist wie ein Kalendarium aufgegliedert. Und wenn wir jetzt auf den letzten Adventssonntag gehen, jetzt muss ich mal gucken, das ist schon der zweite Weihnachtstag. Dieses Direktorium geht offenkundig schon bis Ende des Jahres. Das mag der Grund sein, warum das noch nicht veröffentlicht worden ist. Jetzt gucken wir mal weiter. Müssen wir ein bisschen blättern. Da sind wir schon im Dezember gelandet. Den brauchen wir aber noch nicht. Wir sind in Adventswoche. Da fängt der Advent an. So, am letzten Sonntag, dem 34. Sonntag im Jahreskreis, das war der 23. November, sehen Sie hier, das ist der Christkönigssonntag. Letzter Sonntag im Jahreskreis, die liturgische Farbe war weiß und das wären die Lesungstexte gewesen, die an diesem Sonntag dran sind. Niemand muss also die ganze Systematik des Kirchenjahres, wann verdrängt welches Fest, welchen Tag, das ist eine Sache in sich. Darauf bin ich in der Folge vom Kirchen etwas näher eingegangen. Schauen Sie sich das an. Denn manchmal kollidieren wichtige Gedenktage mit weniger wichtigen Gedenktagen und so weiter und so weiter. Wer sich das ersparen will, der schaut in das Direktorium. Wie gesagt, die gibt es mittlerweile für die einzelnen Bistümer auch als PDF-Dateien. Kann auf den entsprechenden Tag klicken und sieht dann die Auswahl, die dort entsprechend vorgesehen ist. Manchmal gibt es eben auch die Möglichkeit, zwischen zwei Formularen zu wählen. Das wäre das Kirchenjahr. Das müssen wir als Hintergrundwissen haben, um das Lesejahr zu verstehen. Denn was hat das Konzil gemacht? Es hat dieses Kirchenjahr, das als solches schon grundgelegt war, genommen und hat einen neuen Rhythmus da drauf gelegt. Erstmal hat es die Verkündigung des Wortes Gottes in der Messe stärker betont, als es vorher der Fall war. Ich erwähnte das schon. Heute ist der Wortgottesdienst oder die Wortgottesfeier nicht nur so eine Art Vorstufe zum eigentlichen, zur heiligen Messe mit der Wandlung, sondern wir haben in der heiligen Messe ja zwei Höhepunkte, eben mit zwei Altäre, dem Altar des Brotes und dem Altar des Wortes. Der Verkündigung des Wortes Gottes wurde also ein wesentlich stärkerer Raum eingeräumt, als es vorher der Fall war. Das sieht man zuerst daran, dass wir eben nicht nur eine Lesung aus dem Neuen Testament, den Episteln haben und Evangelium, sondern jetzt haben wir eine erste Lesung, die aus dem Alten Testament ist. Es folgt der Antwortpsalm, der ja auch zur Bibel, zur Heiligen Schrift, zum Wort Gottes gehört. Dann folgt eine Lesung aus dem Neuen Testament, der Briefliteratur, der Apostelgeschichte oder der Offenbarung des Johannes. Und dann kommt nach einem Jubelruf das Evangelium. Wir haben also, wenn wir den Antwortpsalm mit hineinnehmen, vier Texte aus der Heiligen Schrift. Erste Lesung meistens AT, bis auf die Osterzeit. Da kommen auch diese Texte aus dem Neuen Testament. Dann Antwortpsalm, zweite Lesung NT, Briefliteratur oder Apostelgeschichte. Dann Evangelium. Da haben wir also schon mal eine größere Bandbreite an Texten, die Sonntag für Sonntag vorgetragen wird. In den liturgischen Regelungen steht drin, dass aus pastoralen Gründen eine der beiden Lesungen ausfallen kann, also erste oder zweite Lesung, dann könnte der Priester auswählen. Ein solcher pastoraler Grund liegt zum Beispiel bei Gottesdiensten vor, die sich insbesondere an Kinder richten. Da könnte je nach Setting sogar ganz auf die Lesung verzichtet werden, nur das Evangelium kommen. Aber da merkt man, das ist ja nicht die Regel. Das ist ja eher die Ausnahme. Also bei Familienmessen, weil die Aufmerksamkeit der Kinder halt begrenzt ist, kann man dann da auswählen und sagt, okay, wir nehmen statt der drei Lesungen, erste Lesung, zweite Lesung, Evangelium, nur zwei Lesungen, also eine Lesung und ein Evangelium. Eine solche pastorale Notwendigkeit könnte vorliegen in Altenheimen. Eine solche pastorale Notwendigkeit könnte vorliegen auf dem Land, wo halt die Bauersleute wieder früh in den Stall müssen. Es gibt Gründe, warum das so ist. Einfach nur, damit die Messe schneller vorbei ist, ist kein pastoraler Grund. Also es ist eigentlich nicht gedacht, dass nur eine Lesung und ein Evangelium ist, sondern eigentlich soll immer sein, erste Lesung, Antwortpsalm, zweite Lesung, Halleluja oder Jubelruf, Lobruf und dann das Evangelium. Das heißt, wir haben da schon eine ganze Bandbreite an Lesungen. Das Ganze ist dann auch noch entsprechend aufgeteilt auf drei Lesejahre. Wir haben für die Sonn- und Feiertage drei Lesejahre. Das Lesejahr, die heißen Lesejahr A, B und C. Die beginnen jeweils zum ersten Advent und diese drei Lesejahre sind den drei synoptischen Evangelien zugeordnet. Das Lesejahr A ist dem Matthäus gewidmet, das Lesejahr B dem Markus-Evangelium und das Lesejahr C dem Lukas-Evangelium. Am kommenden ersten Advent, am kommenden Sonntag von heute aus gesehen, beginnt das Lesejahr A, das Matthäusjahr. Wir werden also im kommenden Jahr vorzugsweise Matthäustexte hören. Im ausgehenden Kirchenjahr haben wir vorzugsweise Lukastexte gehört. Jetzt werden Sie fragen, wo bleibt denn der Johannes? Der wird über das Jahr eingeflochten. Vor allen Dingen in der Osterzeit hören wir vorwiegend Texte aus dem Johannesevangelium. Das Ganze ist so aufgebaut, dass nach Ablauf von drei Lesejahren man alle vier Evangelien mehr oder weniger durch hat. Das ist die Idee dabei. Wie überhaupt die Idee der Lesejahre ist, dass man nach drei Jahren eigentlich weitestgehend große Teile der Texte der Heiligen Schrift gehört hat. Dazu müsste man aber alle Gottesdienste mitnehmen, die man hat, denn wir haben nicht nur die drei Lesejahre für die Sonn- und Feiertage, sondern auch für die Werktage ja zwei Lesejahre. Die heißen Römisch 1 und Römisch 2. Die kann man relativ leicht zuordnen. In den Lesejahren mit einer ungeraden Zahl ist es Lesejahr 1, mit den Lesejahren mit einer geraden Zahl ist es Lesejahr 2. Wir gehen in das Lesejahr 2026. Mit dem ersten Advent beginnt also für die Werktage das Lesejahr Römisch 2. In diesen Lesejahren sind die Evangelien eigentlich immer gleich, nur die Lesungen variieren zwischen den Lesejahren, vor allen Dingen auch zwischen Altem und Neuen Testament. Und wenn man jetzt noch hingehen würde und würde die komplette Tagzeitenliturgie mitmachen, dann könnte man sagen, ist die Grundidee, dass man nach 3 Jahren weite Teile der Heiligen Schrift einmal gehört hat. Das geht, wie gesagt, nicht ganz auf, weil manchmal Feste miteinander kollidieren, dadurch bestimmte Sonntage oder Feiertagstexte und so weiter anders gelesen werden, manchmal sogar ausfallen, heiligen Gedenktage kollidieren, manchmal mit Festtagen und so weiter und so weiter. Die Grundidee ist da, faktisch müsste man wahrscheinlich 9 oder 12 Jahre gehört haben, um auf diese Weise über die Eucharistiefeiern, über die Tagzeitenliturgien die Bibel einmal mehr oder weniger gehört zu haben. Ja, und es gibt einige Texte wie die Fluchpsalmen, die kommen generell nicht vor, ist aber ein anderes Thema. Wir sehen also, es gibt eine innere Systematik, nämlich über die Eucharistiefeier, über die Liturgie, über die Tagzeitenliturgie der Verkündigung des Wortes Gottes Vorschub zu leisten. Dazu sind die Texte besonders angeordnet. Natürlich, was die Evangelientexte angeht, hat man natürlich durch das Kirchenjahr speziell schon mal eine Anordnung. Natürlich ist es so, dass man an Ostern nicht das matthäische Weihnachtsevangelium gehört. Und natürlich hören wir an Weihnachten nicht die matthäischen Auferstehungsevangelien. Klar, die sind entsprechend angepasst. Aber die Texte werden sonst einigermaßen übers Kirchenjahr verteilt. Wir haben wohl ein ganz grundlegendes Problem. Dieses grundlegende Problem äußert sich nämlich dahingehend, dass wir in unserer Tradition leider nicht den Brauch haben, dass wir den Bibelstellen angesagt bekommen. Das heißt, sie wissen in der Regel nicht, aus welchem Teil der Bibel stammt denn da ein entsprechender Text. Ist es vom Anfang des Evangeliums, ist es eher vom Ende des Evangeliums? Das hören wir leider in der Regel nicht so, wie wir es eigentlich hören sollten, damit wir es einordnen können. Denn das ist nicht ganz unerheblich. Gerade weil den Evangelien, die natürlich einer bestimmten Dramaturgie folgen und am Anfang der Evangelien, die im sogenannten galiläischen Frühling spielen, natürlich die Stimmung bei Jesus eine ganz andere ist. Da ist das oft von einer gewissen Euphorie geprägt, während wir in der Zeit, wo es in Judäa ist, auf Jerusalem zugeht, oft sehr drastische Texte haben. Das wäre schon hilfreich, da entsprechend zu hören, aus welcher Phase des Lebens Jesu hört das. Das wäre schön, wenn wir das hören würden. Tun wir aber leider, leider nicht immer. Und dadurch können wir das nicht einordnen. In der evangelischen Tradition ist das komplett anders, weil man da die Bibelstellen angesagt bekommt und so auf jeden Fall da in einer gewissen Weise auch eine Zuordnung und eine Einordnung hätte. Ich fände es nicht schlecht, wenn das auch bei uns in der Tradition der Fall wäre, aber leider ist dem nicht so, wie das in der evangelischen Tradition ist. Das ist das eine. Das zweite ist, in manchen Bibeltexten gibt es Auslassungen. Wenn Sie in zum Beispiel einen Schott schauen, das ist ein Hilfsmittel, auch da gebe ich Ihnen gleich einen Hinweis, wo Sie das tun können, dann sehen Sie, dass es manchmal relativ lange Lesungen oder Bibeltexte oder Evangelien gibt, dann gibt es oft eine Kurzfassung. Da wird also etwas weggelassen. Auch das erfahren Sie als Mitfeiernde im Gottesdienst in der Regel nicht. Hat der Zelebrant sich jetzt die Kurzfassung oder die Langfassung ausgesucht? Das ist das eine. Manchmal gibt es aber auch Auslassungen innerhalb von Texten. Manchmal sind die unschädlich, weil sie zum Beispiel in der Apostelgeschichte lange Reiseberichte mit Stationen haben. Dann zogen sie von da nach da, von da nach da, von da nach da, von da nach da. Da kann man sagen, okay, dass das jetzt gekürzt wird, hat eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Eigentlich geht es nur darum, da ist er losgelaufen, da war das endgültige Ziel. Da kann man das verstehen. Manchmal werden in Bibeltexten aber oder in Lesungstexten aber auch Teile ausgelassen, wo ich sage, die Gefahr einer Sinnentstellung ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Auch da würden Sie darauf aufmerksam werden, wenn man die Bibelstellen nennen würde. Das kennen wir leider nicht. Außerdem ist die Leseordnung für die Sonn- und Feiertage, gerade was die Lesungen angeht, einer besonderen Systematik unterworfen. Und da möchte ich Ihnen etwas einblenden. Ich lege Ihnen die Datei später auch in die Shownotes mit einem Link. Denn das ist die Leseordnung für die Lesungen aus dem Neuen Testament, also in der Regel die zweite Lesung. Und da können Sie etwas sehen. Da wird zum Beispiel im Lesejahr A Das ist das Lesejahr, in das wir jetzt hineingleiten. Zum Beispiel der zweite Sonntag im Jahreskreis, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte, der achte Sonntag im Jahreskreis. Da werden die ersten vier Kapitel des ersten Korintherbriefes mehr oder weniger nacheinander gelesen. Man nennt das eine Bahnlesung. Das ist wie eine Fortsetzungsgeschichte. Wenn Sie also Sonntag für Sonntag in die Kirche gehen und es würden jetzt keine Lesungen ausgelassen, sondern man würde das komplette Programm fahren, dann hätten Sie im Lesejahr A vom 2. bis zum 8. Sonntag im Jahreskreis die ersten vier Kapitel des ersten Korintherbriefes gehört. Die Kapitel 6 bis 10 folgen im Lesejahr B. Die Kapitel 12 bis 15 im Lesejahr C. Auf diese Weise, oder wenn Sie hier den Römerbrief gucken, der Römerbrief prägt im Lesejahr A die Sonntage vom 9. Sonntag im Jahreskreis bis zum 24. Sonntag im Jahreskreis. Die werden abschnittweise nacheinander vorgetragen. Finde ich hervorragend, weil das wie eine Fortsetzungsgeschichte ist und damit man im Prinzip eine Tradition aufnimmt, die wir aus der jüdischen Tradition mit den Parashat kennen, wo eben die Tora Abschnitt für Abschnitt vorgelesen wird. Über diese Bahnlesung wird man sich die gesamte neutestamentliche Briefliteratur von Sonntag zu Sonntag erschließen. Allerdings um den Preis, und das haben Sie gesehen, das ist schon, was den ersten Korintherbrief etwa angeht, Lesejahr A, Lesejahr B, Lesejahr C, so ein bisschen aufgeteilt. Aber sei es drum. Man würde von Sonntag zu Sonntag abschnittweise einen solchen Brief sich sukzessive erschließen können. Problem: Sie kriegen das gar nicht mit, weil da immer nur gesagt wird, Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Und dann kommt halt ein Text, aber Sie wissen nicht, ist das vom Anfang, vom Ende, ist das die Fortsetzung von dem, was wir vorher gehört haben. Das ist ein Problem, von dem ich glaube, dass wir es in der katholischen Liturgie durchaus analog der Praxis aus der evangelischen Kirche lösen könnten, indem man die Bibelstelle durchaus mit ansagt. Wie gesagt, gerade in der Evangelienliteratur ist es so, dass es alles andere als unerheblich ist, ob wir einen Text aus der Frühzeit des jesuanischen Wirkens in Galiläa haben, also eher am Anfang der Evangelien zu finden, oder eher aus der Endzeit des Wirkens vor seinem Leiden und Sterben in der judäischen Zeit, wo die Sprache sehr viel radikaler ist. Das kann man ja erklären. Wir haben im galiläischen Frühling einen euphorischen Anfang, da ist das Reich Gottes nahe, kehrt um und glaubt. Während wir in der Endzeit Wehreden haben. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel am kommenden Sonntag in die Kirche gehen, da wird, glaube ich, aus dem 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums gelesen, das ist kurz vor dem Leidensterben, da geht es um Entscheidungssituationen. Da ist der Tonfall komplett anders. Das könnte man schon einordnen. Wenn man den Kontext wenigstens erahnen könnte, haben wir es dramaturgisch mit einer euphorischen Anfangssituation oder mit einer Entscheidungssituation gegen Ende des öffentlichen Wirkens zu tun. Generell aber haben wir eben eine Systematik, die dahinter steckt. Und der erste Ansatzpunkt ist eigentlich immer das Evangelium. Darauf läuft alles zu. Das ist ja auch liturgisch nochmal herausgehoben, weil das Evangelium immer von einem Kleriker vorgetragen wird, während der Eucharistiefeier. Wir reden jetzt hier nur von den Eucharistiefeiern. Für Wortgottesfeiern gelten etwas andere Regeln, die sind nicht so streng wie die der Eucharistiefeier. In der Eucharistiefeier ist die Leseordnung auch verbindlich. Es ist dem Zelebranten nicht freigestellt, welche Lesung er wählt. Er muss sich an die Leseordnung halten. Es gibt Ausnahmen bei sogenannten Votivmessen, anlassbezogenen Messen und so weiter. Darüber reden wir jetzt nicht. Wenn eine normale in dicke Anführungsstriche gesetzt, normale Messe stattfindet, ist der Zelebrant an die Leseordnung gehalten. Das ist bei Wortgottesfeiern etwas freier. Da gibt es diese Regeln so nicht. Und in Wortgottesfeiern, wo kein Kleriker, dem Gottesdienst vorsteht, kann natürlich ein Laie das Evangelium verkünden oder eine Laien und auch entsprechend predigen. Da reden wir jetzt nicht drüber, obwohl ich selber ein Freund davon bin, auch in Wortgottesfeiern, sich an die Leseordnung der Kirche zu halten, gerade auch damit das einen entsprechend offiziösen Charakter hat. Das Evangelium ist also der zentrale Text, der herausgehoben ist, kann beweihräuchert werden und so weiter und so weiter. Und es wird von einem Kleriker vorgetragen, ein Diakon oder eben der Priester verkündet das Evangelium. Die Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament werden dem zugeordnet, wobei wir eben die Bahnlesungen haben, die wir gerade gesehen haben. Der ist also immer noch ein Prä auf dem Neuen Testament. Man hat in den 70er Jahren, als man diese Leseordnung entwickelt hat, schon auch das Alte Testament schon aufgewertet im Vergleich zu vorher, aber es ist immer noch so etwas hinzugeordnet. Das würde man heute 60 Jahre nach dem Konzil sicherlich nochmal anders machen, weil die Wertschätzung für das Wort Gottes, das im Alten Testament überliefert ist, viel stärker geworden ist und man das da entsprechend vorgetragen hat. Und in der Vorbereitung des heutigen Abends habe ich einen sehr schönen Hinweis eines Liturgiewissenschaftlers gelesen, der gesagt hat, eigentlich ist dieses Prä des Evangeliums, das wir liturgisch natürlich haben, Jesus spricht zu uns, der Wertigkeit des Wortes Gottes nicht angemessen, denn ein Text aus dem Alten Testament ist doch genauso Wort Gottes wie ein Brief des Apostels Paulus, wie das Evangelium und eigentlich gibt es da eben keine Wertigkeiten zwischendurch. Was entspricht also zum Beispiel dagegen, auch eine Lesung mit Weihrauch zu inzensieren? Die Frage ist sehr berechtigt. Ich wüsste nicht, was dem entgegenstehen sollte. Wir haben also, was die Leseordnung der katholischen Kirche angeht, eine Orientierung am Kirchenjahr. Von der Systematik her sind die Evangelien entsprechend zugeordnet worden. Ich wäre ein Freund davon, dass die Bibelstellen mit angesagt werden. Wir haben die Bahnlesung aus dem Neuen Testament und die alttestamentlichen Texte werden dementsprechend zugeordnet. In einer ähnlichen Weise ist es für die Lesung an den Werktagen, die dann dem Lesejahr 1 und Lesejahr 2 zugeordnet sind. Auf diese Weise ist die Leseordnung entstanden und wer sich da zurechtfinden möchte, braucht A, ein Direktorium. Er könnte aber auch, damit er die Bibeltexte direkt parat hat, zu einem sogenannten Schott greifen. Der Schott des Lesejahres A sieht in einer gedruckten Form im kleinen Format zum Beispiel so aus. Wir haben dann für die Lesejahre B und C eigene Bücher. Und für die Lesejahre 1 und 2, das ist dann entsprechend breiter, gibt es dann hier die entsprechenden Ausgaben. Lesejahr 2 habe ich auch hier neben mir stehen, sehe genauso aus. Diese Ausgaben sind immer so aufgebaut, dass in der Mitte, ziemlich in der Mitte, die sogenannten Ordinarien stehen. Das sind also die Texte, die immer gleich sind. Und dann beginnen die mit den geprägten Zeiten. Das heißt erst Advent, dann Weihnachtszeit, dann kommt Fastenzeit, dann kommt Osterzeit und danach folgt die Zeit im Jahreskreis. Dazu müssten Sie aber jetzt genau wissen, um die Texte heraussuchen zu können, welchen Sonntag haben wir denn jetzt? Da hilft Ihnen dann eben das schon erwähnte Direktorium, in dem die Sonntage entsprechend gekennzeichnet sind. Dann können Sie sich das heraussuchen. Oder wenn Sie diese Bücher gar nicht im Besitz haben und sie sich nicht anschaffen wollen, gibt es natürlich seit einiger Zeit, wir leben in Zeiten des Internets, die Möglichkeit, das Ganze in einer digitalen Fassung zu haben. Und da blende ich Ihnen jetzt mal den Shot ein, wie man ihn im Internet findet. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Er wird mir hier gar nicht angezeigt in meiner Freigabeliste. Warten Sie mal. Schau mal, dass wir den einblenden können. Da ist er. Hurra, es hat geklappt. Hier sehen Sie jetzt die Seite der Erzabtei Beuron. Dort hat ein Benediktiner gelebt mit Namen Schott. Nach dem ist das benannt. Das heißt Schott, weil dieser Mann Schott hieß. Und wenn Sie im Internet eingeben schott.erzabtei-beuron.de, dann kommen Sie auf diese Seite, die ich Ihnen jetzt heute einblende, weil wir Mittwoch, den 26. November haben, wird heute Mittwoch, der 26. November, eingeblendet. Und dann sehen Sie direkt darunter, heute ist Mittwoch, der 34. Woche im Jahreskreis. Es wäre der Gedenktag des heiligen Gebhard, des heiligen Konrad. Wir sind immer noch im Lesejahr C, eben bis zum kommenden Sonntag. Das wäre auch das Lesejahr 1. Und im Stundenbuch wären wir die zweite Woche. Diese liturgischen Angaben werden da gemacht. Und jetzt folgen hier drunter die entsprechenden Texte aus dem Jahr. Das heißt, wenn Sie heute in eine Eucharistiefeier gegangen wären, wir sind im Lesejahr 1, hätten Sie als erste Lesung aus dem Buch Daniel gehört, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6, dann 13, 14, 16, 17, 23 bis 28. So, und jetzt merken Sie hier schon, da fehlen ein paar Verse. Wenn Sie heute in der Eucharistiefeier gewesen wären, hätten Sie das aber gar nicht gemerkt. Da wäre etwas ausgefallen. Ich habe jetzt hier nicht nachgeprüft, was ausgefallen wäre, ob das sinnentstellend wäre oder nicht. Ich weiß auch nicht den Grund, warum man die ausgelassen hat, aber hier könnten Sie das sehen. Und als Evangelium wäre dran gewesen, heute oder ist noch dran, wenn Sie jetzt noch in die Kirche gehen wollen, aus dem Lukas-Evangelium, das Kapitel 21, die Verse 12 bis 19. Das wären die Texte von heute und die könnten Sie entsprechend mitlesen und sich vorbereiten, wenn Sie das wollten. Und dann können Sie einfach auf Weiterklicken, da kämen die Texte von morgen, vom 27. Weitergeklickt vom 28. Weitergeklickt vom 29. Und jetzt kommt der 30. November, der erste Advent. Und siehe da, hier unten schaltet das auf Lesejahr A. Wir gehen nochmal zurück auf den Samstag. Da sehen Sie noch Lesejahr C, Römisch 1. Wenn wir weiterklicken, steht jetzt für den ersten Advent, da beginnt eben das neue Kirchenjahr, Lesia A und Römisch 2. Da ist die Grenze. Und wenn Sie sich jetzt auf den Adventssonntag vorbereiten wollten, auf die Lesung, dann sehen Sie hier die erste Lesung vom ersten Advent, ist aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Da ist der entsprechende Antwortpsalm. Dann haben wir die zweite Lesung, die ist aus dem Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 11 bis 14a. Und als Evangelium hören wir, und da merken Sie, wir sind eben im Matthäusjahr, jetzt vorzugsweise Matthäus, Matthäus 24, die Verse 37 bis 44. Und da meinte, ist das, was ich sagte, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel den Text hören, wie es in den Zeiten des Noach war, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein, wie die Menschen in jenen Tagen vor der Flut aßen und tranken, heirateten und sich heiraten ließen, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging und nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Und dann haben sie eine dieser typisch endzeitlichen Reden, die die Adventszeit prägen. Und da fragt man sich, man manchen Texten, die man dann verkündet, wieso kann man denn da jetzt hinterher frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus sagen. Ja, die ist trotzdem froh, die Botschaft, weil es ja auch immer eine Verheißung ist. Wir werden durch diese Unbilden hindurchgehen als Menschen, die glauben. Aber Sie können es natürlich sofort einordnen. Eine solche Rede hätte Jesus in Galiläa in dieser euphorischen Anfangszeit nie gehalten. Und wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt hier, es ist schade, 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 dass diese Dinge in der römisch-katholischen Tradition nicht genannt werden. Dann könnten Sie zumindest eine Ahnung davon entsprechend bekommen. Wenn Sie also sich jetzt entsprechend vorbereiten wollen, dann rufen Sie doch im Internet die Seite schott.erzabtei-beuron.de auf. Da sind alle Tage drin. Da gibt es auch ein Register, wo man dann schon Monate im Vorhinein gucken kann, wenn man sich vorbereiten will. Und da hätten Sie die Tage. Da werden unter Umständen dann eben auch die Tage angegeben, wenn jetzt besondere Gedenktage sind, wo ein Tag mal ausfällt. Ein ganz berühmter ist zum Beispiel der 25. März, das Fest Verkündigung des Herrn. Das fällt immer in der Regel irgendwo auf einen anderen Tag, einen Werktag, der dann verdrängt würde. Manchmal muss dieses Fest selber aber weichen, weil es in die Osterzeit fällt und so weiter. Der Schott im Internet, schott.erzabtei-beuron.de, nimmt Ihnen diese ganze Arbeit ab. Wir haben also hier eine ausgewiesene Leseordnung, die uns hilft, auf einfache Weise durch die Bibel zu kommen. Es gibt vom katholischen Bibelwerk herausgegeben übrigens auch eine kleine Handreichung, die heißt mit der Bibel durch das Jahr. Die ist etwas anders aufgebaut, die orientiert sich nicht in der Leseordnung, hilft aber auch in einem Dreijahresrhythmus einmal die Bibel ganz gelesen zu haben. Jetzt gibt es aber einen Punkt, der begegnet mir häufig und das hängt durchaus damit zusammen, dass manche Texte aus dem Alten und dem Neuen Testament, einen Evangelientext hatten wir gerade schon, uns quer liegen. Manche Texte sind doch merkwürdig herausfordernd. Und ich weise noch einmal darauf hin, man kann nicht sagen, es gibt einen Gott des Alten Testamentes, der besonders rachsüchtig wäre und einen liebenden Gott des Neuen Testamentes. Nein, das geht vice versa. Wir haben sehr liebende Gottesformulierungen im Alten Testament und sehr herausfordernde im Neuen Testament. So einfach ist das nicht. Aber sowohl im Alten wie im Neuen Testament haben wir eben Schrifttexte, die auch in den Eucharistiefeiern verkündet werden, die einen doch stocken lassen, wenn es darum geht, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus zu sagen oder Wort des lebendigen Gottes. Hier muss man eins sagen. Wie kommen wir überhaupt darauf, die Bibel als Wort Gottes zu bezeichnen? Es gibt, wie gesagt, eine eigene Folge zur Kanonbildung, in der ich herausgearbeitet habe, die Bibel ist eben nicht vom Himmel gefallen. Dass wir die Texte der Heiligen Schrift als Wort Gottes bezeichnen. Ja, dass sie, wie es in der Konzilskonstitution Dei Verbum heißt, in den Texten der Heiligen Schrift Gott nach Menschenart wie zu Menschen zu uns spricht, ist eine Zuweisung, die wir haben, weil im Laufe der Tradition sich herausgebildet hat, dass Menschen in diesen Texten ja Verheißung empfunden haben, das von Generation zu Generation weitergegeben haben. Die erste, sagen wir mal, Sammlung der Heiligen Schrift, wie wir sie kennen, ist im Jahr 325 im Konzil von Nicäa vorgelegt worden, erst auf dem Konzil von Trient als solche fixiert worden. Welchen Umfang das Alte Testament hat, ist zwischen den Konfessionen umstritten. Wir römische Katholiken folgen dem Umfang der Septuaginta, weitestgehend, auch nicht vollständig. Orthodoxe Bibeln haben einen etwas größeren Umfang sogar noch, die haben ein, zwei, drei Bücher mehr. Und evangelische Bibelausgaben orientieren sich am Textumfang der Biblica Hebraica. Da fehlen einige Schriften komplett drin. Welche Texte von uns also als Wort Gottes aufgefasst werden oder nicht, muss man so sagen, ist auch ein Teil der Zuschreibung dessen, was wir Menschen da machen. Wir schreiben diesem Wort Gottes zu und jetzt nicht wir als Personen, sondern als Christenheit. Wir schreiben diesen Texten zu, dass Gott durch diese Texte zu uns spricht. Damit ist natürlich jedem Biblizismus erstmal zu widersprechen, weil nicht der einzelne Vers plötzlich göttliche Weisung vom Himmel gefallen ist, sondern die Heilige Schrift als Ganzes. Deswegen ist es ja gut, dass wir über die Leseordnung auch möglichst viel davon hören, um sie zu verinnerlichen. Denn eins muss man auch sagen, im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14 heißt es ja, das Wort Gottes ward Fleisch. Die Bibel selber ist erstmal nur Buchstaben auf gedrucktem Papier. Da müsste man ja sogar immer die Frage stellen, welche Übersetzung nehmen wir denn zugrunde? Denn natürlich ist die Einheitsübersetzung, mit der wir Katholiken arbeiten, oder die Luther-Übersetzung, mit der die Protestanten arbeiten, nicht der Urtext. Jede Übersetzung ist ja schon Deutung. Wenn wir in den Urtext schauen würden, fürs Neue Testament wäre das Griechisch, da haben wir viele Textvarianten. Welche ist denn die authentische? Ich muss ja in einer wissenschaftlichen Arbeit eine textkritische Analyse erst liefern, um herauszufinden, was ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Urtextversion. Sie merken, an der Stelle wird das schon schwierig, wenn man jetzt biblizistisch auf eine Versebene gehen will und sagen wir, das ist so vom Himmel gefallen. Da kann ich mit Übersetzung sowieso schon mal nicht arbeiten. Ich müsste, wenn dann, immer den Urtext zitieren. Und der ist, wie gesagt, auch nochmal zu rekonstruieren erstmal. Es geht also nicht darum, den Bibeltext als solches zu fixieren, sondern den Bibel in mir Gestalt werden zu lassen. So gesehen sind wir Christen keine Menschen des Buches, sondern wir sind Menschen des fleischgewordenen Wortes Gottes, das in uns Gestalt annehmen will. Das ist gerade in der römisch-katholischen Liturgie das Interessante. Wir feiern im zweiten Teil den Mensch gewordenen Sohn Gottes, der sich uns in Brot und Wein leibhaftig reicht. Da findet ja auch so eine Art Inkarnation statt. Und vorher soll das Wort Gottes durch unsere Ohren in unsere Herzen und in unsere Hände, in unser Tun hineinkommen. Wenn wir also Wort des lebendigen Gottes hören, dann ist natürlich auf der einen Seite der Text gemeint als Abschluss, den wir als solches bekennen, aber eigentlich sollen wir ihn aufnehmen. Und wenn uns ein Wort Gottes quer liegt, wenn es unsere Widerständigkeit herausfordert, dann finde ich das ganz wunderbar. Weil das heißt, es ist uns nicht egal, wir setzen uns damit auseinander. Und um das an einem Beispiel deutlich zu machen, wenn Sie in einer Region leben, die von Krieg bedroht ist, dann werden Sie die Weheschriften, dann werden Sie die apokalyptischen Schriften, zum Beispiel auch eine Offenbarung des Johannes, wo es um die Vernichtung des Bösen geht, ganz anders lesen und verstehen und wahrnehmen, als wenn Sie in friedvollen Zeiten solche Texte haben, wo Sie sagen, nur sagen, wie grausam ist denn das? Wenn Sie selber bedroht sind, dann sind Sie in der Situation, in der diese Texte hineingesprochen worden sind. Auch das muss man leisten, aber wenn in uns diese Widerständigkeit ausgelöst wird, sind wir ja schon im Dialog mit einem solchen Text. Deswegen erspart uns die Leseordnung diese Texte auch weitestgehend nicht. Die einzigen Texte, die seit, ich glaube, Pius XII. Oder Paul VI. Nicht mehr drin sind, sind die ganz furchtbaren Fluchtexte und Fluchpsalmen, die sind aus der Leseordnung mittlerweile, ich will nicht sagen, entfernt worden. In den Heiligen Schriften stehen sie drin, aber sie werden nicht mehr in der Heiligen Messe so verkündet. Den Schott, den Online-Schott, hatte ich Ihnen gerade gezeigt. Da finden Sie die Texte für den katholischen Sektor in der Einheitsübersetzung von 2016. Jetzt werden Sie sich aber vielleicht mit diesen Texten auch auseinandersetzen wollen. Das ist ganz hervorragend, denn wie gesagt, die allermeisten sind es nicht gewohnt, mit solchen Texten umzugehen und sich in solche Texte hinein zu vertiefen. Man steht dann eher davor und fragt, was ist das? Und man so ein bisschen wie im Museum, wo man sagt, was hat der Künstler sich dabei gedacht? Und da haben wir natürlich wunderbarerweise auch entsprechend Möglichkeiten im Internet. An einer habe ich zumindest, was die Entwicklung angeht, mitgearbeitet. Das Erzbistum Köln hat ein Projekt auf den Weg gebracht, das heißt In Principio. Ich selber habe leider nicht mehr daran mitgearbeitet, die Texte zu schreiben, war aber an der Konzeption der Entwicklung beteiligt. Wenn Sie da mal im Internet die Seite aufrufen, www.in-principio.de, Deutsch also im Anfang, www.in-principio.de, dann kommen Sie auf diese Webseite, die Sie gerade, wenn Sie das Video sehen, zuschauen. Und das Sinn und Zweck dieses Projektes ist unter anderem, es geht um viel mehr, unter anderem, aber die Bibeltexte für die Sonntage entsprechend auszulegen. Das gibt es als Schriftform oder auch als Podcast. Hier haben zum Beispiel Till Markensteiner, mit dem ich auch das Projekt Die Schrifterzähler fahre, und Christel Köhler aus dem Generalvikariat in Köln entsprechende Auslesungen gehabt, wenn sie entsprechend vorgenommen. Und hier geht es zum Beispiel um die schon erwähnten Texte vom ersten Advent. Da haben Sie die schon erwähnten Lesungen und dann könnten Sie sich jetzt hier eine Auslegung der beiden von Till Markensteiner und Christel Köhler anhören, die sich mit diesen Texten befassen. Wichtig ist immer bei solchen Auslegungen, das sind natürlich immer auch Interpretationen. Wenn ein Exeget eine Bibelstelle auslegt, dann macht er sich die Mühe, nach bestem Wissen und Gewissen den Sinn dieser Schrift zu erschließen. Aber wenn Sie sich zum Beispiel mal die Reihe Die Schrifterzähler anhören, wo Till Markensteiner und ich ja Bibeltexte mal erzählen, dann werden Sie hören, die Geschichten sind nie gleich. Natürlich ist das immer auch eine Frage der Perspektive. Der Text setzt uns Spielregeln. Texte sind nicht beliebig, aber man kann natürlich verschiedene Leerstellen darin entdecken und die füllen. Hier haben Sie mit inprincipio.de eine hervorragende Möglichkeit, sich die Texte für die jeweiligen Sonntage erschließen zu lassen. Das Ganze gibt es oft eben auch in Textform, aber seit einiger Zeit eben auch in dieser Form zum Anhören. Also wenn Sie jetzt sagen, dieser Text ist doch einigermaßen sperrig und schwierig, wie kann man sowas sagen, ist das überhaupt das Wort Gottes, dann ist eine Empfehlung, hier auf dieses Projekt in Principio zurückzugreifen und sich da die Auslegung entsprechend anzuhören. Es macht also Sinn, dass das Lesejahr nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Leseordnung komplett neu geordnet ist. Nicht nur, weil das Alte Testament eine Aufwertung erfahren hat und in meinen Augen noch weiter aufgewertet gehört, sondern auch, weil die Verkündigung des Wortes Gottes in sich in der Eucharistiefeier einen neuen Stellenwert erfahren hat. Und trotzdem möchte ich Kritik üben, wenigstens vorsichtig. Und in Teilen ist sie schon angeklungen. Der eine Kritikpunkt bezieht sich auf das schon erwähnte Fehlen der Angaben der Bibelstellen. Und das aus zwei Gründen. Zum einen, weil eben manchmal Auslassungen in Texten vorgenommen werden. Das erfahren wir nicht, weil wir die Bibelstellen nicht angeboten bekommen. Wir meinen dann, das stünde da so. Dabei fehlen manchmal ganze Versgruppen. Manchmal, das ist ein zweiter Punkt der Kritik, ist das unschädlich. Wie gesagt, wenn endlos lange Reiseberichte sind, dann muss nicht jede Station einzeln verkündet werden, um den Sinn des Textes zu ergreifen. Manchmal aber sind da Gedankengänge werdende ausgelassen. Und es gibt eine Lesung zum Beispiel, da wird, wenn Sie die in der Messe hören, dann haben Sie den Eindruck, das ist ganz romantisch. Du kommst wie die Morgenröte, wird von Gott gesagt. Liest man sich das im Original durch, ist eine Gerichtsansage. Da ist die Morgenröte nicht das romantische Rot des Sonnenaufgangs, sondern das Blutrot des Gerichtes. Da ist eine sinnentstellende Auslassung vorgenommen worden. Darüber würden wir zumindest stolpern, wenn wir die Bibelstelle, die Angabe entsprechend hören würden. Und dass es solche Auslassungen überhaupt gibt, wie gesagt, manchmal kann man sie verstehen, manchmal aber fragt man sich, warum hat man das gemacht? Weil dadurch eben der Text einen ganz anderen Drive bekommt. Da wäre es in meinen Augen zumindest die Aufgabe der Predigerinnen und Prediger, sich doch die Mühe zu machen, den Gesamtkontext einer Bibelstelle mal zu erheben, überhaupt das kontextuell einzuordnen. Das ist nämlich der zweite Punkt. Dadurch, dass wir die Bibelstellen nicht hören, können wir den Sitz im Leben eines Textes nicht erahnen. Ist er etwa aus der Anfangszeit des Wirkens Jesu, wo alles noch euphorischer war als aus der Endzeit, wo er in die Entscheidung ruft? Das wäre schon hilfreich, das alleine einordnen zu können. Bei den Bahnlesungen aus den Briefen wüsste man doch gerne, ist das jetzt die Fortsetzung des Textes, den ich vielleicht letzten Sonntag gehört habe, oder fängt er ein ganz neuer Brief an? Also Sie merken schon, ich habe ein starkes Plädoyer dafür, die Bibelstellen zu nennen. Wäre eine Neuerung, aber als Exeget, der ich nun halt bin, und als Neutestamentler, halte ich das für unerlässlich, das entsprechend zu machen. Und ja, die Predigt hat immer den Sinn, den Bibeltext für heute auszulegen. Immer nur Jesus liebt dich, funktioniert dann nicht, weil manchmal das Verhalten Jesu doch außerordentlich herausfordernd ist. Immer nur Gott, der liebe Gott, funktioniert sogar im Neuen Testament nicht. Wir haben im Römerbrief einen sehr zornigen Gott und in der Offenbarung des Johannes einen Gott, der zu Gericht sitzt. Wir haben aber auch im Alten Testament Gott als eine Glucke, die ihre Küken unter ihren Flügeln verwandelt. Das alles wäre Aufgabe des Predigers, die Texte für die gottesdienstfeiernde Gemeinde doch angemessen auszulegen und zu aktualisieren. Sie sehen also, das Wort Gottes ist in der Eucharistiefeier nicht bloß schönes Beiwerk, sondern eine Art Ouvertüre zum eucharistischen Teil der Messe. Nein, Ich wiederhole noch einmal die Aussage von Papst Benedikt dem 16. Die Verkündigung des Wortes Gottes in der Heiligen Messe ist sakramental. Und ich gehe so weit, weil das auch in Zukunft sicherlich häufiger auch bei Ihnen der Fall sein wird. Wir haben zu wenig Priester, um flächendeckend jeden Sonntag Eucharistie feiern zu können. Darüber mag man denken, was man will. Man mag über Zugangswege zum Priesteramt streiten und so weiter und so weiter. Fakt ist, wir werden in den Gemeinden immer häufiger sonntags zusammenkommen und miteinander das Wort Gottes zu feiern, die Wort Gottes feiern zu halten. Ja, da ist man, was das Liturgierecht angeht, durchaus freier. Ich plädiere erstens dafür, sich auch da an die Leseordnung zu halten, weil auch das ja eine innere Systematik, eine innere Logik hat, nämlich die Heilige Schrift zu erschließen und nicht nur ein Best-of der Lieblingsbibelstellen dessen, der Eucharistie, der der Wort Gottesfeier vorsteht, zu haben. Und ich plädiere zweitens dafür, dann auch das Wort Gottes zu feiern. Eine Wort Gottesfeier mit Kommunionausteilung, das ist verständlich, weil man uns Katholiken sehr stark immer die Eucharistie in den letzten 50, 60, 70 Jahren ans Herz gelegt hat. Das ist mir schon klar. Aber eine Kommunionfeier innerhalb einer Wortgottesfeier, das ist ein bisschen wie so ein Anhängsel, das merkt man, das Hochgebet fehlt und so weiter. Ich bin der Meinung, man sollte dann wirklich das Wort Gottes in die Mitte stellen und feiern, um auch da die Sakramentalität der Gegenwart Gottes in seinem Wort immer stärker zu Bewusstsein zu bringen. Denn das muss ich sagen, da haben wir Katholiken durchaus Nachholbedarf. Und das durchaus auch im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils, die ja genau diese Gegenwart Gottes in seinem Wort, in der Verkündigung des Wortes Gottes, stärker herausgestrichen hat, als es vorher der Fall war, ja, nachgerade neu entdeckt hat. Und darum geht es bei der nächsten Glaubensinformation. Dann sind wir schon in der Adventszeit, wir steuern schon auf Weihnachten zu und Weihnachten ist das Fest der Fleischwerdung des Wortes Gottes, wie es im Johannesevangelium heißt, und so heißt die nächste Folge der Glaubensinformation. Und das Wort ist Fleisch geworden. Biblische Facetten zu Advent und Weihnachten. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!